Am Abend des 7., dem Vorabend von Passa, ging dann der Hausvater nochmal durchs Haus und suchte, ob er noch irgendwo etwas Gesäuertes fand. Also alles, was irgendwie mit Sauerteig oder mit Hefe oder mit was auch immer oder Backpulver oder so entstanden ist, muss weg. Das Gleiche wiederholt sich in jedem jüdischen Haushalt einmal im Jahr. Nicht immer zum gleichen Datum, weil das Datum, genau wie unser Osterfest, auch am Mondkalender hängt und deswegen sich so ein bisschen verändert. Es darf in dieser Woche kein Krümel von Gesäuertem mehr zu finden sein in einem jüdischen Haushalt. Dann am Passaabend selbst, dem ersten Abend der Passawoche, dem sogenannten Erev Pesach, dem Abend des Pesach, wird Passamahl gefeiert. Dazu trifft man sich in der Familie und man lädt häufig auch noch Freunde ein. Vor allem Alleinstehende werden an diesem Abend eingeladen. Es müssen auch mindestens 10 Personen sein, damit man das Fest feiern kann. Also man feiert meistens nicht ganz alleine. Und so ähnlich war das auch vor knapp 2000 Jahren. 13 Personen waren zusammen in einem gemieteten Raum. So im Obergeschoss von Häusern gab es so Räume, die für solche Zwecke auch gemietet werden konnten, und feierten dort das Passafest, nämlich Jesus und seine Jünger. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus 16, die Verse 17 bis 30, und ich lese mal einen Abschnitt daraus. Am ersten Tag der Festwoche, während der ungesäuertes Brot gegessen wird, kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir für dich das Passamahl vorbereiten? Er antwortete: Geh zu einem Mann in der Stadt und richte ihm aus: Unser Lehrer sagt, die Stunde meines Todes ist nah. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern. Und die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Nun kann man nicht mit Sicherheit sagen, welche Elemente unserer heutigen Passafeier, die im Judentum ja jedes Jahr gefeiert wird, welche Elemente dieser Passa-Liturgie und der Abläufe damals schon feststanden und wie es gefeiert wurde. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus und seine Jünger das in etwa der gleichen Art gefeiert haben, wie das heute auch noch der Fall ist. Und hätten wir Gemeindefreizeit gehabt, dann hätten wir gemeinsam ein solches Passafest gefeiert, um einfach diesen Ursprung unseres Abendmahls mal zu verstehen. Nun hatten wir das nicht, also habe ich mir gedacht, nehme ich uns auf andere Art und Weise damit hinein. Das Passafest besteht eigentlich aus 4 Elementen. Da ist zum einen die Erzählung vom Auszug aus Ägypten, denn darum geht es. Es ist eine Erinnerung daran, dass Gott sein Volk erlöst hat. Klammer auf. Für uns ist das Abendmahl die Erinnerung daran, dass Gott uns erlöst hat. Klammer zu. Dann gehörte dazu ein Festmahl. Ein richtig echtes Abendessen. Wenn wir sagen Abendmahl, dann ist das eigentlich nur ein altdeutsches Wort für Abendessen. Denn es ist kein Spezialbegriff, auch nicht in der Bibel, der für dieses, was wir hier so feiern, gemacht wurde, sondern das hat man, und da kommen wir noch drauf heute, tatsächlich als Essen gefeiert. Davon ist bei uns nicht mehr so viel übrig geblieben. Und heute werdet ihr sehen, noch viel weniger. Dann gehört zum dritten dazu das Loblied und andere Lieder. Wir haben eben schon mal eins gehört. Und wie gesagt, wir dürfen im Herzen mitsingen. Und auch da haben wir eine reduzierte Form. In unseren Gemeinden heute werden an diesem Abend insgesamt 4 Becher Wein von jedem Teilnehmer getrunken. Und die haben jeweils eine Bedeutung, eine eigene Bedeutung. Auch das ist, wie gesagt, sehr reduziert bei uns. Aber von der Funktionsweise verständlich. Ich werde jetzt nicht diese Passa-Liturgie im Einzelnen erklären. Und sobald Corona vorüber ist, können wir das dann vielleicht auch mal wieder nachmachen, ne? Also gemeinsam feiern, weil ich es wichtig finde, zu wissen, worauf das zurückgeht, was wir da machen im Abendmahl. Es war dieses Fest, was die Grundlage für unser Abendmahl heute bildet. Und vieles von dem, was Jesus damals sagt und was er tut, wird eigentlich erst so richtig verständlich, wenn wir uns daran erinnern. Und auch das, was wir im Neuen Testament über das Abendmahl in der ersten Gemeinde lesen, versteht man besser, wenn man weiß, worauf das zurückgeht. Deswegen fangen wir mal mit diesem ersten Gedanken an, die Feier des Passamahls. Die Passafeier beginnt mit einem sogenannten Sederteller. Das Wort Seder heißt so viel wie Ordnung. Also es ist der Teller, auf dem sozusagen die einzelnen Elemente angeordnet sind, um die es an diesem Abend insgesamt geht. Ich habe mal so ein Bild eines solchen Tellers mitgebracht. Da gibt es ganz verschiedene, sehr bunte. Ich wollte mir immer mal einen anschaffen, einfach um ihn zu haben, um das zu sehen. Da sind verschiedene Sachen drauf und die gehe ich jetzt nicht alles durch, aber ich erkläre mal nur drei Stück davon. Da ist zum Beispiel Bitterkraut drauf. Bitteres Kraut, meistens Meerrettich oder Lattich. Dieses Kraut erinnert an die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten. Und es ist gar nicht mal so übel, diesen Gedanken auch auf uns anzuwenden. Wir sollten ab und an mal nachdenken, wovon uns Jesus befreit hat. Und wie bitter das eigentlich ist, ohne ihn leben zu müssen. Ja, das finde ich einen guten Gedanken. Dann gibt es da Charoset, das ist lecker. Ein braunes Mousse aus Äpfeln und Nüssen, meistens mit Honig noch drin. Es versinnbildlich den Lohn und den Lehm, aus dem die Israeliten Ziegeln herstellen mussten. Eigentlich Arbeit. Der Gedanke ist interessant, dass die Arbeit, die hier versinnbildlicht wird, auch etwas Süßes dabei hat. Also Arbeit ist nicht Folge des Sündenfalls nebenbei. Nur die Mühsal der Arbeit ist da Folge. Und dann gibt es auch Karpasch, eine Erdfrucht. Das kann Petersilie sein, Radieschen, Sellerie, gekochte Kartoffeln, gibt verschiedene Sachen, alles, was so in der Erde wächst. Und die nimmt man und taucht sie in Salzwasser. Und das erinnert an die Tränen, die man vergossen hat, damals in der Sklaverei in Ägypten. Also alles Erinnerungen an Ägypten und an die Tatsache, wir müssen nicht mehr da sein. Dann liegen auf diesem Tisch ungesäuerte Brote, Matzen. Ich habe schon erklärt, dass in dieser Woche kein Sauerteig vorhanden sein darf. Das geht darauf zurück, dass einfach dieser Auszug aus Ägypten so schnell, so plötzlich sein musste, dass man einfach keine Zeit mehr hatte dafür. Und daran wollte man sich erinnern. Außerdem hat Sauerteig so ein bisschen in manchen Stellen die Bedeutung des Bösen, was eigentlich alles durchsäuert. Jesus benutzt das manchmal. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ja? Dieses Bild. Das ist Sauerteig nichts Schlechtes, aber das Bild sagt manchmal, so wirkt Sünde. Du hast nur ein kleines bisschen, aber es macht alles kaputt. Und an diesem Tag und in dieser Woche gibt es nur Matzen. Kein anderes Brot. Wer mal in dieser Zeit in Israel war, der hat das also erlebt. Ich muss sagen, nach 7 Tagen oder 8 Tagen Matze essen, hast du schon Sehnsucht nach einem echten Brot. Ja. Zu Beginn des Sederabends, nachdem die Kerzen angezündet, der Segen gesprochen werden, bricht der Hausherr so eine Matze in 2 Teilen und dann sprechen alle diese Worte miteinander. Dieses armselige Brot haben unsere Vorfahren im Land Ägypten gegessen. Alle, die hungrig sind, sollen kommen und essen. Alle, die Mangel leiden, sollen kommen und mit uns feiern. Dieses Jahr hier und nächstes Jahr in Israel. Dieses Jahr als Sklavinnen und Sklaven und nächstes Jahr als freie Menschen. Und an dieser Stelle, als Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl feierte, macht er an dieser Stelle etwas Ungewöhnliches. Er durchbricht die Liturgie und sagt was anderes. Und er sagt an dieser Stelle, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und so wie das der Matzen eigentlich erinnert an diese Befreiung des Volkes aus der Sklaverei, so ist auch das Brot eine Erinnerung daran, dass Jesus seinen Leib gegeben hat für uns. Ich sagte schon, im Verlauf des Sederabends werden insgesamt 4 Becher Wein getrunken. Das sind meistens der Kelch, der beim Hausvater steht, der ist immer besonders schön, aber sonst sind es einfach nur mal Gläser. Und oft ist dieser Wein auch verdünnt, wie das in Orient überhaupt sehr oft üblich ist. Also ihr müsst nicht denken, dass man nach 4 Gläsern Wein das Ende des Passamals sowieso nicht mehr mitbekommt. Das ist nicht so. Dieser Wein gilt insgesamt als Symbol für die Verheißung der Erlösung im Judentum. Interessanter Gedanke. 2 davon werden vor dem gemeinsamen Abendessen getrunken. Und in dieser Phase vor dem Abendessen ist der Hauptteil der Liturgie. Da werden die ganzen Elemente durchgesprochen und gegessen und gemacht und getan. Dann kommt das Abendessen. Und die anderen beiden kommen am Schluss. Der eine direkt nach dem Mahl. Erinnert ihr euch an unser Abendmahlsgericht? Nach dem Mahl nahm er den Kelch. Nach dem Mahl, das heißt erstmals ein Abendessen davor. Richtig schönes gemeinsames Essen. Und dann dieser dritte Kelch nach dem Mahl, dabei wird 2. Mose 6, Vers 6 gesprochen. Ich werde euch mit machtvollem Arm erlösen und durch Taten, die das Recht wiederherstellen. Wow, Taten, die das Recht wiederherstellen. Wisst ihr, was am Kreuz passiert ist? Da hat Jesus das Recht wiederhergestellt, indem er Vergebung gegeben hat. Und diesen Kelch wahrscheinlich war es, bei dem Jesus sagt, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Man könnte sagen, das ist mein Blut, durch das das Recht wiederhergestellt wird. Gerechtigkeit geschaffen. Und dann kommt der letzte Teil des Lobgesangs, man singt nochmal miteinander und ein vierter Becher. Übrigens interessanterweise, während des ganzen Essens steht ein Gedeck auf mehr auf dem Tisch, als Personen da sind. Und ein Stuhl mehr. Das ist der Platz, der ist für Elia reserviert. Denn man wartet im Judentum darauf, dass Elia wiederkommt. Denn bevor der Messias kommt, soll Elia kommen. Die Diskussion, erinnert ihr euch, wo es im Neuen Testament darum geht, ist Johannes Elia? Ja, nein. Ist er dieser Angekündigte? Und einerseits ist er es nicht in Person, deswegen gibt es eine Stelle, wo steht, nein, er ist es, ich bin es nicht, sagt er. Aber Jesus sagt, er ist es von seiner Funktion und Aufgabe her. Der Platz ist Elia. Also im Becher, falls Elia kommen sollte, soll man ja nicht so tun, dass man noch schnell was holen muss. Ja? Man muss ja vorbereitet sein, deswegen immer auch da. Jetzt genug zum Passamal. Denkt vielleicht, naja, wir sind doch christliche Gemeinde, warum wollen wir uns mit dem Passamal so beschäftigen? Aber wie gesagt, ich glaube, wir dürfen nie vergessen, dass Jesus Jude war und dass unser ganzer Glaube darauf aufbaut, dass wir mit hineingenommen worden sind in dieses Volk Gottes. Die ersten Christen haben, weil sie ja Juden waren alle, die Gemeinde entsteht zunächst mal nur mit Juden, 3000 beim ersten Tag im Pfingsten, das waren alles Juden. Und weil das Passamal schon so oft erlebt hatten, jeder, haben viel direkter verstanden, was Jesus mit dieser neuen Deutung meint. Und sie haben das Abendmahl auch so ähnlich gestaltet wie ein Passamal. Natürlich haben sie nicht jeden Tag Passa gefeiert, das gab es nur einmal im Jahr. Aber sie haben viele Elemente davon übernommen für das Abendmahl. Sie haben es hin und her in ihren Häusern gefeiert. Apostelgeschichte 2, 46. Denn die erste Gemeinde hatte kein Gemeindehaus. Die waren hin und her in ihren Häusern Gemeinde. Wie war das mit der Abendmahlsfeier in der ersten Gemeinde? Wie wurde eigentlich Abendmahl gefeiert? Kamen die Menschen zusammen, wie wir heute, mit Kelch, Wein und etwas Brot oder ja, wie es jetzt in dieser Corona-Situation nicht anders möglich ist, mit so einem persönlichen Abendmahlset, was da neben euch auf den Stühlen steht, mit einer kleinen Anleitung, wie man es macht, damit es nicht schief geht. Im ersten Korintherbrief lesen wir ja einiges zum Abendmahl. In Korinth wurde es nämlich nicht so gefeiert, wie Gott sich das gedacht hatte. Das ist interessant und spannend, mal zu gucken. Paulus schreibt da, wenn ihr zusammenkommt, dann feiert ihr in Wirklichkeit gar nicht das Mahl des Herrn. Hallo? Sagten die Korinther wahrscheinlich an dieser Stelle. Wieso? Wir feiern doch Abendmahl. Das heißt doch so. Und Paulus sagt, das ist nicht wirklich Abendmahl, was ihr da macht. Warum? Und er fährt fort und erklärt. Denn bevor das gemeinsame Mahl beginnt, erinnert euch, also man hat zusammen gegessen beim Abendmahl. Das Element vom Passa hat man übernommen. Es gab immer ein gemeinsames Abendessen. Bevor das gemeinsame Mahl beginnt, fangen die Anwesenden schon einmal an zu essen, was sie mitgebracht haben. Und wenn dann die später kommenden hungrig eintreffen, sind die Ersten schon betrunken. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Also er will jetzt nicht sagen, macht das nicht mehr gemeinsam, aber wenn ihr Hunger habt, ja, dann macht es doch zu Hause. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die unter euch beschämen, die nichts haben? Also die als Zweites kamen, das waren die, die nichts mitbrachten. Wir gucken gleich noch warum. Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht, sagt er. Da macht ihr was ziemlich falsch. Wir sehen hier ganz deutlich, wenn man genau hinguckt, dass die Christen damals das Abendmahl nicht so feierten wie wir heute. Also mit dieser Reduzierung auf ein kleines Häppchen Brot und ein kleines Schlückchen Saft und Wasser oder Wein. Wasser, nicht Wein. Sondern sie feierten es, wie der Name schon sagt, als Abendessen, Abendmahl. Die Christen kamen zusammen und die Reicheren brachten Essen mit für alle. Die Ärmeren waren dazu eingeladen, wie das auch beim Passafest in Israel übrigens war. Ja? Da wurden auch Ärmere einfach mit eingeladen in die Familie. Und am Anfang des Abendessens wurde das Brot gebrochen und verteilt. Dadurch wurde deutlich, alle, die jetzt hier zusammen essen, gehören zu Jesus. Wir sind ein Leib, sein Leib. Und 1. Korinther 10, 16 und 17 sagt Paulus, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir viele, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Dann aßen alle gemeinsam das Essen. Und nach dem Essen, also nach dem Mahl, wurde dann der Kelch mit Wein genommen und an alle herumgereicht, beziehungsweise jeder nahm den eigenen Kelch, das ist nicht ganz klar. Dieser Wein erinnert an die Vergebung unserer Schuld durch das Blut Jesu. Und Paulus schreibt, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Interessant, in beiden Stellen übrigens Gemeinschaft, ja, Gemeinschaft des Leibes. Gemeinschaft des Blutes. Der entscheidende Faktor beim Abendmahl ist die Gemeinschaft, dass wir gemeinsam Teil an diesem Leib sind, gemeinsam teilhaben an der Vergebung. Das ist, woran das Abendmahl erinnert. Sündenvergebung auf der einen Seite und die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, dem Volk des neuen Bundes. Das ist die Bedeutung des Abendmahles. Was machten die Korinther jetzt falsch? Wieso sagt Paulus so knallhart, dass ihr Abendmahl, das sie da feiern, eigentlich gar keins ist? Die Antwort finden wir in 1. Korinther 11, Abvers 37. Er sagt, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Ich habe gesagt, das Abendmahl ist ein Bild für Gemeinschaft, für die Gemeinschaft des Leibes Christi und die Gemeinschaft des Blutes Christi für Gemeinde. Und diese Gemeinschaft, dieser Aspekt der Gemeinschaft, der wurde durch die Art, wie das Abendmahl in Korinth gefeiert wurde, mit Füßen getreten. Die Reichen in der Gemeinde, die das Essen fürs gemeinsame Abendmahl mitbrachten, verachteten die Armen, indem sie nicht auf den gemeinsamen Staat warteten, nicht warteten, bis die auch dazu kamen, weil es war ja ihr Essen, was sie mitbrachten und sie fingen schon mal an damit. Vermutlich sind das Verhaltensweisen, die sie aus der griechisch-römischen Umwelt kannten. Wenn man dort zu größeren Feierlichkeiten zusammenkam, dann saßen die geehrten und geachteten Angehörigen der Oberschicht, der oberen gesellschaftlichen Schicht in einem speziellen Raum, dem sogenannten Triclinum. Da saßen sie, die Armen waren zwar in Sichtweite, aber im Atrium untergebracht, also so ein bisschen außerhalb. Und das hatten offensichtlich die Gemeinde übernommen, Da saßen die, die das Essen mitbrachten, die Reichen und so, die saßen speziell für sich. Und die haben schon mal angefangen und schon mal gegessen. Und dann fing man irgendwann an, mit den anderen auch Abendmahl zu feiern, sozusagen die Reste zu teilen. Was übrig blieb vom Tisch der Reichen. Und das, sagt Paulus, das hat mit Abendmahl aber auch gar nichts zu tun. Das ist nicht Abendmahl, was ihr da macht, sagt er. Denn das verlästert das, um was es eigentlich geht. Die Gemeinschaft des Leibes und des Blutes Christi. Von daher die Frage, was heißt das eigentlich, das Abendmahl unwürdig zu nehmen? Das wird ja in unseren Kreisen auch immer mal wieder gelesen, dieser Text. Ne? Und dann hat man immer so, jeder hat so seine Vorstellungen. Das Abendmahl unwürdig nehmen, wehe, ja, das darf man gar nicht. Ich habe es eben schon gelesen, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Ich glaube, dass viele diesen Vers falsch verstehen. Es gibt Christen, die nehmen nicht am Abendmahl teil, weil sie sich selbst als unwürdig empfinden. Sie sind sich bewusst, dass sie nicht so leben, wie Gott das eigentlich will. Sie leiden unter ihrer Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit. Vielleicht auch unter Dingen, von denen sie genau wissen, oh, das war letzte Woche gar nicht gut. Oder gestern oder heute Morgen. Aber genau das ist hier nicht gemeint. Für die Grammatiker unter euch, unwürdig ist kein Adjektiv, sondern ein Adverb. Es geht nicht darum, dass man unwürdig ist, also im Sein, dass man von seiner Person unwürdig ist, sondern es geht darum, dass man es auf unwürdige Art und Weise tut. Man nimmt das Abendmahl in einer Art und Weise ein, die unwürdig ist. Denn wisst ihr, wir müssen nicht würdig werden, wir können das gar nicht. Würdig zu sein, am Abendmahl teilzunehmen, wer von sich kann das behaupten? Ich bin wert, ich bin es wert, dass Jesus für mich gestorben ist, hallo? Ich kann das nicht sagen und ich glaube, keiner kann das. Das Abendmahl ist ja gerade für die Unwürdigen. Weil wir unwürdig sind, ist Jesus ans Kreuz gegangen, um uns zu versöhnen. In diesem Sinne würdig war nur einer, und das war Jesus. Nur er war als Mensch vollkommen. Nur er war würdig, die Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Paulus spricht hier nicht davon. Er spricht vielmehr von Menschen, die mit ihrem Leben das, was das Abendmahl eigentlich aussagen will, verneinen. Wir beziehen das dann auch immer wieder in unseren Gemeinden auf Menschen, die zwar den Wein trinken, das Brot essen, aber selbst noch keine Vergebung ihrer Schulden in Anspruch genommen haben und deswegen auch keine Glieder am Leib Jesus sind und meinen, das ist unwürdig. Prüf dich selber, ob du das bist. Ich glaube nicht, dass Paulus solche Leute im Blick hatte. Das gab es damals gar nicht. Die Gemeinde war ja nicht kein Ort, wo sich die Leute hin orientierten, die mit Christsein eigentlich gar nichts am Hut hatten. Da ging man nur hin, wenn man wirklich dazugehörte, denn man setzte sich ja dem Hohn und Spott und der Verfolgung aus. Also das war gar nicht im Blick und außerdem sage ich immer, Menschen, die keine Vergebung in Jesus haben, sind sowieso verloren, ob die jetzt Abendmahl essen oder nicht. Das ist nicht hier gemeint. Ich glaube, es ist was anders. Wenn ich Abendmahl nehme und dabei den Leib Christi, die Einheit des Leibes Christi nicht ehre, sondern durch mein Verhalten vielleicht sogar zerstöre, aber so tue, als seien wir eins. Wenn ich genau weiß, da ist jemand, der ist auch Christ, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und am liebsten hätte ich, dass der gar nicht in den Himmel kommt. Versteht ihr, was ich meine? Wir würden mir nie so sagen, ich weiß natürlich nicht, ja. Also wenn ich bewusste Spannung und negatives Denken aufrechterhalte zu anderen Christen neben mir, dann ist es unwürdig. Und genauso, wenn ich in Schuld lebe und weiß, es ist Sünde und ich will es aber auch nicht lassen, ich weiß genau, Gott sagt, das ist nicht in Ordnung, was du da machst, aber ich mach's trotzdem, dann es ist unwürdig. Ich kann nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi bekennen durch mein Abendmahlteilnahme und sie auf der anderen Seite durch mein Verhalten und Tun ablehnen. Ich kann nicht die Gemeinschaft der Vergebung der Sünden bekennen und auf der anderen Seite in Sünde bleiben wollen und sie gar nicht lassen wollen. Das ist unwürdig. Habe ich vergessen zu klicken. Und deswegen ermahnt Paulus die Christen in Korinth, sie sollen sich selbst prüfen. Prüft euch selbst. Das ist nichts, was ein anderer machen kann. Das kann ich nicht prüfen. Das kann niemand an deinen Nachbarn prüfen. Das kannst nur du selbst prüfen. Prüf dich selbst. Lebst du in einer bewussten Sünde, von der du nicht lassen willst? Nicht kannst. Es gibt Dinge, da haben wir einen Weg und das dauert und so. Und wir fallen immer wieder, aber wir wollen es nicht. Sondern indem du nicht lassen willst. Und lebst du in einer bewussten Distanz zu einem anderen Christen, mit dem du nichts zu tun haben willst? Ich rede auch hier nicht davon, dass es manche Leute gibt, mit denen wir Schwierigkeiten haben und wo es immer wieder kracht. Wir sind halt Menschen und mit sehr unterschiedlichen Charakteren ausgestattet und das ist so. Aber will ich das? Will ich die Einheit des Leibes Christi ehren und achten? Und wenn uns bei dieser Prüfung etwas einfällt, was nicht passt zu der Gemeinschaft des Leibes und des Blutes Christi, die im Abendmahl symbolisiert wird, dann nimm das zum Anlass, um dein Verhalten zu ändern. Viele meinen, dann sollten wir einfach nicht am Abendmahl teilnehmen. Aber wisst ihr, das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist ja das, was du falsch machst und woran du festhältst. Das löst man nicht dadurch, dass man nicht am Abendmahl teilnimmt. Sondern das löst du, indem du es Gott bringst und sagst, da ist dieser XY in der Gemeinde. Oder er ist Christ, aber nicht aus unserer Gemeinde, in der anderen. Aber ich komme nicht klar mit dem. Jedes Mal, wenn ich den sehe, gehe ich an der Straßenseite. Herr, hilf mir. Hilf mir, ihn zu akzeptieren und zu lieben. Oder da ist diese Schuld, die mich trägt und diese Sünde, die mich immer wieder gefangen nimmt und wo ich immer wieder falle. Herr, das tut mir so leid. Vergib mir und hilf mir, dagegen anzukommen. Und dann komm und nimm Abendmahl und tu es. Prüfen nicht, damit man es dann her nicht nimmt, sondern prüfen, damit man es würdig nehmen kann. Und würdig nehmen kannst du es, wenn du das abgibst und an Jesus übergibst und sagst, hier kümmere du dich drum. Und dann komm und freu dich am Abendmahl. Freu dich daran, dass wir das gemeinsam feiern dürfen. Freu dich daran, dass Jesus alles getan hat, dass er es ist, der uns eins macht, nicht ich, auch mit dem, den ich nicht mag. Dass er es ist, der meine Schuld vergeben hat und ich muss nichts leisten dafür und ich muss nichts machen. Ich muss nicht erst perfekt werden, bevor er mir vergeben kann. Vergib mir. Freu dich daran. Nimm teil. Du musst nicht würdig sein, um das Abendmahl feiern zu können. Du musst nur offen und ehrlich sein vor Gott, bereit, deine Schuld einzugestehen und zu lassen. Und dann vergibt er dir gern. Und dann ist das Abendmahl für dich ein Zuspruch Gottes, dass er dir schon längst vergeben hat. Und dass er dich und alle anderen, die zu seinem Leib gehören, einmal in den Himmel bringen wird, wo wir dann gemeinsam vor ihm und mit ihm das Abendmahl feiern dürfen. Das ist diese große Feier des Lammes, der Braut und des Lammes, wo wir gemeinsam im Himmel einmal feiern werden. Noch ein ganz kurzes Wort zur Form. Wisst ihr, die Form ist gar nicht entscheidend. Die Form stimmte ja in Korinth. Das war gar nicht das Problem. Das Problem ist der Inhalt. Und wir machen es ja heute sowieso, habe ich schon versucht zu erklären, ganz anders von der Form her. Ich denke, manchmal ist es ganz gut, wenn man das mal so macht, wie es üblich war früher, weil man dann manches besser versteht. Aber trotz allem ist es trotzdem Abendmahl, obwohl wir das Abendmahl in den vergangenen Jahrzehnten auch hier in der Gemeinde gefeiert haben. Erst mit dem gemeinsamen Kelch, dann mit Pinnchen, mit so einem kleinen bisschen Brot und keinem Essen dazwischen. Es war Abendmahl. Die Form ist nicht entscheidend. Und deswegen möchte ich euch auch einfach bitten, über diese Form, die uns durch die Corona-Verordnung auferlegt wird, mit diesem kleinen Pinnchen, was da neben euch steht, wo alles drin ist, Oblade und ganz komisch schmeckender Saft, sage ich jetzt schon. Einfach hinwegzugucken, versteht ihr? Einfach hinwegzugucken ist nicht wichtig. Wir feiern gemeinsam Abendmahl. Es geht hier nicht um die Form. Es geht darum, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld vergeben hat und dass er uns eins gemacht hat. Und das kannst du mit diesem kleinen Ding da, mit diesem Abendmahlset. Ich habe lange überlegt, wie ich das formulieren soll auf dem Zettel, wo drauf steht, wie man es macht. Ja, der liegt auch daneben, falls ihr da nochmal reingucken wollt, wie ich das formuliere. Abendmahlset habe ich mal alles groß geschrieben. Ja. Egal, spielt überhaupt keine Rolle. Lasst uns Abendmahl feiern, weil Jesus uns eins gemacht hat, weil er uns vergeben hat. Und wir gucken über all diese formalen Dinge hinweg und irgendwann können wir auch wieder in unserer Form feiern und irgendwann können wir es dann vielleicht mal so machen, wie Jesus es damals gemacht hat, mit Essen dazwischen. Ich freue mich darauf. Und ich freue mich darauf, mit euch jetzt auch Abendmahl feiern zu dürfen. Wir dürfen es feiern, weil wir durch Jesus erlöst und Kinder Gottes geworden sind. Amen. Jetzt kommt der Lobgesang, ne? Ihr wisst schon. Lied.